Ich verzeih dir. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Gedanken dazu, aber bevor ich loslege, müssen wir uns leider von unserem Oberbürgermeister verabschieden. Er hat einen weiteren Termin. Er kann jetzt leider die Predigt nicht hören. Es gäbe die Möglichkeit, die im Internet nachzuhören auf unserem YouTube-Kanal. Nochmal Applaus. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Roth. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen.
Dankeschön. Super.
Ja, wie geht's weiter? Was soll ich jetzt noch sagen? Es wurde schon so viel gesagt und auch uns geschenkt. Und deswegen frage ich einfach, ist jemand hier, der 40 Jahre jung ist? Ist jemand heute hier? Nochmal strecken. Jemand da, der 40 Jahre jung ist gerade? Ja, ist jemand da? Da hinten. Applaus, ja schön. 40 Jahre. 40 Jahre. Ja, genau. Olga, solange es dich gibt, gibt es die Gnadenkirche, also selbstständige, als eigenständige Gemeinde in unserem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Und die Frage, wie geht es weiter, ist natürlich momentan nicht nur die, die wir uns als Gnadenkirche stellen, sondern die sich die Menschheit stellt. Also viele Dinge, die man gerade so hört, die man gerade so liest, gehen in diese Richtung. Also globale Entwicklungen, was ist jetzt mit dem Klimawandel? Ist da jetzt was oder ist da nichts? Tut sich da was oder tut sich nichts? Auf was müssen wir achten? Diese globalen Veränderungen, von denen wir hören weltweit, aber auch die nationalen Veränderungen. Wir hatten kürzlich die Europawahl, Europameisterschaft, sage ich jetzt nicht dazu. Das ist nicht ganz so optimal gelaufen, aber vielleicht schaut der ein oder andere heute Abend um 21 Uhr. Geht, glaube ich, da nochmal was in der Richtung? England, Spanien, Spanien, England, sind wir mal gespannt. Das sind aber keine großen Probleme, ehrlich gesagt. Auch Tour de France oder die Olympiade demnächst, das sind keine so Krisen. Es gibt aber auch echte Krisen, echte Fragen. Wie werden zum Beispiel die Wahlen ausgehen in östlichen Bundesländern demnächst im Herbst? Was wird mit der Präsidentschaftswahl in den USA sein? Wir hörten gerade von diesem Attentat und so weiter. Also da tut sich einiges global, aber auch national und dann natürlich lokal. Wir sehen hier überall, draußen wird gebaut. Der Herr Bürgermeister hätte es uns weiter erklären können, Villingen-Schwenningen, Schwenningen-Villingen wächst zusammen, Doppelstadt hier, dieser Zentralbereich wird immer mehr umbaut werden und da tut sich einiges in diesen lokalen Bereichen. Dann als Gnadenkirche fragen wir uns natürlich auch, wie geht es weiter, wann gründen wir wieder eine Gemeinde, ähnlich wie in Mönchweiler oder wann bauen wir wieder neu oder was auch immer. Also solche Fragen, die man hat als Gnadenkirche, ja, wie geht es denn weiter? Ja, was sind so die nächsten Schritte, was ist die Vision, was ist unser Leitbild? Übrigens in diesem kurzen Video eben, da hat man einiges gehört von unserem Leitbild, ja, was uns wichtig ist. Und dann natürlich für jeden persönlich, wie geht es weiter in deinem Leben, in meinem Leben? Ja, sind wir in 10 Jahren noch da? Vielleicht gibt es ein 50-jähriges Jubiläum, bist du da noch dabei, bin ich noch dabei? Leben wir überhaupt noch? Wir können das nicht wissen, ja? Die Zeit läuft und meine Eltern haben immer gesagt, ähnlich diesem alten Lied, meine Zeit steht in deinen Händen, so ist das auch. Ja. Wir wissen nicht, wie sich Dinge entwickeln. Ja. Die religiöse Landschaft verändert sich enorm, weltweit, aber auch national. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, ich weiß nicht, ob wir das so wissen, wie sich das so alles verändert. In Deutschland ist ja nicht das Maß der Dinge, was Religion angeht. Weltweit sieht es völlig anders aus. Wir haben hier die Erde mal so ein bisschen eingeteilt, die Farben, meine die Religionen. Ja, in etwa, muss man überlegen, in etwa 20, 25 Jahren wird der Islam die größte Religion sein auf dieser Welt. Er wird das Christentum überholen. Ja, das sind die Zahlen, die sich mit relativ sicher, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so entwickeln werden. Wir haben andere Religionen, wir haben alles Mögliche, haben auch was schon gehört, Stichwort ACK. Und wir sehen hier die Katholiken hier, wenn wir an Südamerika denken, ganz stark verbreitet. Wir sehen das Dunkelblaue, das Protestantismus ganz stark. Wir sehen dann, wo dann eben verschiedene, also evangelisch-katholische Kirchen sich stark, hier auch in Deutschland natürlich, hier USA, Kanada und so weiter. Und da haben wir eben alle möglichen Religionen und Menschen glauben an etwas. Der Atheismus ist in Europa besonders stark. Deutschland ganz stark auf dem Vormarsch, Atheismus. Ja, die nächste Folie zeigt das nochmal, was es noch nie gegeben hat in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten, dass nämlich die Anzahl der Konfessionslosen, die also bewusst sagen, ich bin ohne Religion, ich brauche das nicht, dass die immer größer wird, immer größer. Ja? Ganz ein Prozent, 44, das dauert nicht mehr lange, dann ist jeder zweite Deutsche konfessionslos, der sagt, Religion brauche ich nicht, habe nichts damit zu tun, ich möchte auch nicht damit konfrontiert werden, hör mir auf mit Gott, mit Bibel oder Christentum, lass das bitte. Wir haben dann hier römisch-katholische Kirche, wir haben evangelische Kirche Deutschland, wir haben dann andere Beispiele hier, Muslime und so weiter. Übrigens, Freikirchen gehören zu den 2%. So sieht's aus. Das sind die nackten Zahlen. Zahlen sprechen auch eine Sprache. Und dann fragt man sich eben, ja, wie geht es jetzt weiter? Ja, 783.000 Deutsche haben letztes Jahr bewusst sich entschieden, die Kirchen zu verlassen. Jetzt im Wesentlichen hier die evangelische, katholische Kirche. Das ist dramatisch. Das bedeutet ja etwas. Was, das geht in Richtung einer Million. Wir haben ja momentan nur 84 Millionen. Und es sind ja schon viele gar nicht mehr in den Kirchen drin. Da fragt man sich dann schon, wie geht es weiter? Also wo stehen wir da in 10, 20, 30 Jahren? Mit unseren Kirchen, mit unserer Religion, mit unserem Glauben. Ich habe zwei Zitate mitgebracht von einem zugegebenermaßen Nicht-Christen, seinen Atheisten. Der hat gesagt, die Erosion des Glaubens schreitet weiter voran. Die Erosion, da meint er den christlichen Glauben, schreitet weiter voran. Die Erosion. Die Menschen verabschieden sich zunehmend vom christlichen Glauben. Noch ein stärkeres Zitat. Die aufgeklärte Religion ist eine absterbende Kulturerscheinung, vergleichbar mit Männergesangsvereinen, die am Brunnen vor dem Tore singen. Ich frage jetzt nicht, wer von Ihnen, wer von euch im Männergesangsverein ist. Früher gab es das alles. Was selbst, die Chöre und so. Es verändert sich. Wie geht es weiter? Man fragt sich wirklich, wie geht es weiter? Machen Kirchen überhaupt noch Sinn? Bei diesen Zahlen. Und Zahlen sind eine Sprache für ein Land. Machen Kirchen noch Sinn? Macht Glaube noch Sinn? Möchte ich heute mal fragen. Macht Glaube noch Sinn? An diesem 40-jährigen Jubiläum der Gnadenkirche frage ich uns das einfach. Macht Glaube noch Sinn? Macht Gott noch Sinn? Macht Gott noch Sinn? Und selbstverständlich, als Pastor der Gnadenkirche 2007, ist auch schon ein bisschen her, habe ich die erste Predigt hier in dieser, also nicht hier, aber am Wiener Platz gehalten. Die Brille des Elisa. Wer war damals dabei? Darf ich mal fragen? Ja, gehen einige Hände hoch. So. Und viele andere sind ja dazugekommen, deswegen können nicht dabei gewesen sein, auch Gäste und so. Wer das noch weiß, 2007, es war ein sehr besonderer Gottesdienst. Und wenn ich das jetzt gleich sage, übertreibe ich nicht. Fragt bitte die, die gestreckt haben. Am Ende dieser Predigt waren alle Anwesenden auf den Knien. Alle Anwesenden waren auf den Knien. 2007. Und dann 2009, haben wir gesehen, durfte ich dann hier den Dienst antreten. Jetzt haben wir 2024. Und deswegen sind meine Antworten auf diese drei Fragen bestehen ganz klar aus zwei Buchstaben. Ja, selbstverständlich. Ja, Kirchen machen noch Sinn. Glaube macht Sinn, Gott macht Sinn, definitiv. Immer, meistens am Ende der Gottesdienste, laden wir die Leute ein. Ich sage immer, wir rufen zu Gott, wir rufen die Menschen zu Gott, wir rufen sie zum Kreuz. Komm zu Gott, lerne als Geschöpf den Schöpfer kennen. Das ist heute möglich. Auch 2024 noch. Man kann Gott kennenlernen. In Jesus ist das möglich. Also es macht Sinn. Kirchen machen Sinn, egal wie sie heißen. Egal wie sie heißen, egal welche Schwerpunkte sie haben. Kirchen machen Sinn. Glaube macht Sinn. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, macht Sinn. Und deswegen ändere ich jetzt hier die Predigt ein bisschen und sage nicht mehr, wie geht's weiter, sondern ich sage, es geht weiter. Ausrufezeichen. Selbstverständlich geht's weiter. Es ist gar keine Frage, dass es weitergeht. Kirche und Glaube machen immer dann Sinn, wenn drei Dinge berücksichtigt werden. Nur drei. Nicht vier, nicht acht, nicht zwei. Heute in der Predigt eben mal drei. Drei Dinge. Wenn die berücksichtigt werden, macht Kirche Sinn, macht Glaube Sinn, macht Gott Sinn. Aber drei Dinge sollten berücksichtigt werden. Und als Pastor der Gnadenkirche, Sie und ihr dürft gerne die anderen vielen Mitglieder fragen, halten wir auch an diesen drei Dingen fest, auch in den nächsten 40 Jahren. Ob mit mir oder ohne mich, spielt gar keine Rolle. Aber daran halten wir fest. Was sind nun diese drei Dinge? Erstens, und das ist ganz wesentlich, Jesus Christus ist das Zentrum. Jesus Christus ist die Mitte, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Jesus Christus im Zentrum ist absolut zentral. Und ich werde ihn nie vergessen, es war am Wiener Platz, als Gäste gesagt haben, sie sind aber eine jesuslastige Gemeinde. Sage ich, stimmt. Haben Sie gut aufgepasst, das ist richtig. Jesus ist uns wichtig, denn er ist der Erlöser, der Sohn Gottes. Er ist der, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu Gott, zum Vater, außer durch mich. Ich biete mich als Weg an. Also Jesus Christus im Zentrum. Dann zweitens, kontextualisierte Bibelauslegung. Klingt so ein bisschen wie so ein Fachwort, ist es eigentlich auch. Kontextualisierte Bibelauslegung, ich sage gleich was dazu. Und das Dritte ist, wenn ja drei Dinge, die so wichtig sind, damit Glaube, Gott und Religion Sinn machen. Das Dritte ist, so habe ich es hier geschrieben, ein lebendiger, gesunder Frömmigkeitsstil. Wenn diese drei Dinge in einer Kirche vorhanden sind, so meine Überzeugung, dann macht Glaube, diese Kirche und alles, was sich da um Gott dreht, Sinn. Wir haben uns das auf unsere Fahnen geschrieben als Gnadenkirche, deswegen ganz kurz zu diesen drei Punkten. Man könnte ja fragen, warum nicht Gott im Zentrum? Gott. Wir glauben an Gott. Oder eine höhere Macht. Das ist nicht ganz so persönlich. Eine höhere Macht. Wir sind eine Kirche, wir glauben an eine höhere Macht. Das wäre ja auch möglich. Warum nicht? Weil, so verstehen wir die Heilige Schrift, weil Glaube sich in Jesus ganz konkret zeigt, im Sohn Gottes. Weihnachten, Ostern. Weihnachten, Ostern. Darin zeigt sich ganz konkret, was Glaube ist. Und deswegen nennen wir uns ja auch Christen. Christ heißt ja einer zu Christus gehören. Also der gehört irgendwie zu Christus. Ja? Also Glaube zeigt sich in Jesus ganz konkret. Und dann ist es auch so, weil Kirche immer Kirche Jesu ist. Kirche, man könnte ein bisschen lapidar sagen, Jesus von Nazareth ist quasi der Gründer oder der Stifter der Kirche. Kirche war zu allen Zeiten, seit Apostelgeschichte Kapitel 2, also Pfingsten, Kirche Jesu Christi. Kirche ist immer Kirche Jesu. Und weil er Kirche baut, das wurde schon gesagt in den Grußworten, nicht wir bauen Kirche. Wir können hier viel machen, Gebäude und Musik und Predigen und Instrumente und Technik und wir machen dafür die Kinder und wir machen wirklich viel. Aber wir bauen nicht Kirche. Er baut Kirche. Wir bauen höchstens mit. Und es betrifft alle anderen Pastoren auch, das betrifft alle Kirchen. Wir bauen immer mit. Es ist seine Gemeinde, nicht unsere Gemeinde. Ein Bibelvers dazu. Von Jesus selbst, da spricht er mit Petrus. Deshalb sage ich dir, du bist Petrus, eigentlich Petros, du bist Petros. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und das Totenreich, oder manche übersetzen die Pforten der Hölle, mit ihrer Macht wird nicht stärker sein als sie. Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Die römisch-katholische Kirche hat da ganz stark Petrus im Blick gehabt. Weil Petrus, Petros heißt Fels, auf diesen Felsen, auf dich Petrus, weil und du bist der Papst und solche Dinge. Andere sagen, stopp, es geht doch gar nicht um Petrus. Es geht doch um das, was er gesagt hat vor diesem Vers. Und was hat er gesagt vor diesem Vers? Du bist Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das sagen viele Theologen, ich würde denen recht geben. Jesus meint nicht, dass er auf einen Menschen die Kirche baut, aber auf das Bekenntnis dieses Petrus, nämlich, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Auf dieses Bekenntnis baue ich meine Gemeinde. Zweitens, kontextualisierte Bibelauslegung, habe ich gesagt. Das ist das Zweite, was so wichtig ist. Und da wieder die Frage, ja wieso, wir haben die Bibel, eigentlich ist es ja kein Buch, sondern 66 Bücher, 39 im Alten, 27 im Neuen, wissen wir alle, kann man nicht einfach jeden Vers der Bibel wörtlich nehmen, das da steht, machen wir einfach, dann funktioniert das schon. Vorsicht. Vorsicht vor diesem Umgang mit der Heiligen Schrift. Nämlich die Wahrheit ist, man kann das schon machen. Man kann, wenn man einen Partner sucht, vielleicht jemand da, der eine Partnerin sucht und dann die Bibel aufschlagen, es kam eine lange Dürre, zack. Kann man machen. Man kann so die Bibel lesen. Und man kann auch die Kinder blutig schlagen. Gibt es Bibelstellen? Kann man machen. Blutige Striemen reinigen die Kammern des Leibes. Ja. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Wer ihn liebt, züchtigt ihn bei Zeiten. Und zwar richtig. Kann man machen. Man kann jeden Vers einfach wörtlich nehmen. Kann man machen. Aber normalerweise für eine angemessene Bibelauslegung gilt folgendes Prinzip. Zuerst, was sagt der Text damals, vor mehreren tausend Jahren, eine völlig andere Zeit. Dann, was sagt das, was damals, was kann ich da heute daraus ziehen? Und erst dann, was sagt der Text mir?
Und deswegen gibt es eben Texte, die kann man selbstverständlich wörtlich nehmen, die werden sich nie verändern, genauso wie da steht, gilt's. Aber andere Texte, die sollten gar nie wörtlich verstanden werden. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wenn du mit deiner rechten Hand ein Problem hast, hack sie ab. Oder mit deinem rechten Auge, dann reiß es irgendwie raus. Das hat Jesus gesagt. Ja, meint er das wörtlich? Nein, meint er nicht wörtlich. Eine Hyperbel, ein Stilmittel der jüdischen Rabbiner. Das muss man wissen, sonst geht man mit der Bibel nicht gut um. Das heißt also, die Bibel kennt Berichte oder Erzählungen. Eine Erzählung ist doch kein Lehrtext. Oder ein Gleichnis, das hat es nie gegeben. Jesus erfindet Geschichten, um damit etwas deutlich zu machen. Aber die Geschichte hat es nie gegeben. Trotzdem ist es wichtig, weil er damit etwas deutlich machen will. Es gibt Gedichte, quasi ein Gedicht. Ja? Es gibt Gebetslieder, wenn wir an die Psalmen denken. Es gibt Lehrtexte, es gibt poetische Texte. Es gibt apokalyptische Texte, wenn wir an die Offenbarung des Johannes denken. Das heißt, wir müssen entsprechend dieser ganzen Textgattungen und so weiter mit der Bibel richtig umgehen. Das ist eine kontextualisierte Bibelauslegung. Das ehrt die Bibel. Und deswegen gilt für alle Zeit, wir werden es nachher am Schluss singen, dass die Dreieinigkeit niemals war Vater, Sohn und Heilige Schrift. Nie. Sondern immer, stets, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir beten kein Buch an, wir beten Gott an. Aber die Bibel ist das wichtigste Dokument für uns Christen. Hätten wir die Bibel nicht, ich weiß nicht, wie wir den Glauben leben sollten. Also, wir bleiben an der Bibel, wir lesen das Alte Testament im Licht des Neuen und wir lesen niemals das Neue im Licht des Alten. Wichtige Unterscheidung. All solche Dinge, die helfen uns, die Bibel richtig zu verstehen. Die Bibel ist die Heilige Schrift, von Gottes Geist inspiriert. Darum spielt der Heilige Geist eine unglaubliche Rolle, wenn wir die Heilige Schrift, diese 66 Bücher, richtig verstehen wollen. Dazu noch ein kurzer Bibeltext. Alles, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist inspiriert oder eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Ein großer Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, so wie Gott es will, beziehungsweise nach Gottes Willen. 2. Timotheus 3, Vers 16, ein ganz zentraler Text. Und drittens und letztens, ich habe gesagt, drei Dinge sind wichtig, dann macht Glaube, Kirche, Religion enorm Sinn. Drittens und letztens, ein gesunder, lebendiger, gesunder Frömmigkeitsstil. Da könnte man fragen, wie, ist nicht jeder Frömmigkeitsstil gesund? Was meint der Mann damit, mit dieser Aussage? Ich würde so sagen, also wenn der Mensch unter Druck ist, wenn Menschen in Kirchen unter Druck gesetzt werden, wenn Menschen manipuliert werden, wenn Menschen abhängig gemacht werden, dann ist das ungesund. Das geht in eine sektiererische Richtung. Ich warne davor, vor solchen Frömmigkeitsstilen. Wenn es um Menschen geht und nicht um Jesus, ist der Frömmigkeitsstil ungesund. Nicht der Pastor ist das Zentrum einer Kirche. Auch kein Papst, auch kein Pfarrer, auch kein Ältester und kein Diakon. Jesus selbst und der Heilige Geist wirkt in der Kirche. Wir alle sind austauschbar. Jesus ist niemals austauschbar. Der Heilige Geist kann man nicht austauschen. Und nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist Jesus drin. Und nicht überall, wo Heiliger Geist draufsteht, ist Heiliger Geist drin. Also von daher gesunder Frömmigkeitsstil. Glaube soll in Verkündigung die Menschen, die in die Gottesdienste kommen, entlasten, nicht belasten. Das waren die Schriftgelehrten und Pharisäer, diese frommen Leute, die den Menschen Lasten aufgelegt haben. Und wenn die dann rausgegangen sind aus dem Gottesdienst, in diesem Bild gesprochen, da waren sie noch ein Stein drauf und noch in den Rucksack und noch schwerer. Bei Jesus war das Gegenteil der Fall. Die Menschen wurden entlastet, niemals belastet. Und wenn es Kirche Jesu ist, muss Kirche Menschen entlasten und niemals belasten. Gesetzlichkeit. Nein, Beliebigkeit, ach, jeder macht, was er will. Nein, das ist nicht gut, beides nicht gut. Verfügbarkeit Gottes, ich bete, dann muss Gott antworten. Sobald ich ein Gebet hochschicke, muss er was machen. Mein Gott muss gar nichts. Muss überhaupt nichts. Mein Gott muss nichts. Er kann alles, aber er muss überhaupt nichts. Gott ist souverän in seinem Handeln. Ja, er will erbeten sein, das stimmt. Und manchmal liegt es an uns. Und manchmal gilt auch für uns, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Aber manchmal hat es mit uns überhaupt nichts zu tun. Und Gott handelt einfach, wie er will. Und wir stehen da und staunen und begreifen gar nicht, wieso, weshalb, warum. Also es gibt keine Verfügbarkeit Gottes. Wir verfügen nicht über den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir haben nicht den Heiligen Geist in der Tasche. Er hat uns in der Tasche. Wisst ihr, so rum wird ein Schuh draus. Es geht nicht darum, dass Gott meinen Willen tun muss oder so, sondern dass ich seinen Willen tue. Er ist der Herr, nicht wir. Gesunder Frömmigkeitsstil. Freude auf jeden Fall und Freiheit auf jeden Fall im Heiligen Geist. Und als Schluss selbstverständlich, das war zu allen Zeiten so, und wenn wir das nicht im Blick haben, wird es ganz gefährlich. Alle Generationen sind wichtig in einer Kirche, alle. Vom kleinen Säugling an, und deswegen haben wir diese Glasscheibe, da hinten sind Eltern, hi Tobi, mit kleinen Kindern und Julia und andere. Kleine Kinder gehören in die Kirche, die Säuglinge dürfen in der Kirche sein. Jesus sagt, lass die zu mir kommen, die Kleinen. Und die Alten und Grauen und vielleicht auch Erkrankten und ich sag mal so, mit Demenz und Alzheimer, all diese Nöte im Alltag gehören auch zur Kirche, gehören auch zur Gemeinde Jesu und die dazwischen auch. Alle Altersgenerationen, das ist uns so wichtig als Gnadenkirche, alle Generationen im Blick zu haben. Also, wie geht's weiter? Es geht weiter, es geht weiter. Und als Gnadenkirche werden wir weiterhin nicht aufhören, Sonntag für Sonntag die Menschen einzuladen, diesen Jesus von Nazareth, der damals lebt, wie du gesagt hast, und heute noch, dass man den kennenlernen kann. Den verkündigen wir, auf den weisen wir hin. Wir laden jeden ein, Jesus Christus kennenzulernen. Jetzt habe ich noch eine Folie. Jetzt ist er weg. Er ist weg. Das Oberhaupt ist weg. Ich werde ihm das aber zukommen lassen. Ich werde ihm das auch sagen, schade, das war so ein wichtiger Effekt, der klappt jetzt nicht. Aber ich kann nichts dafür, ich kriege das aber hin. Und zwar, ich hätte noch zwei Bitten. Ich hätte noch zwei Bitten an den Oberbürgermeister. Ich weiß, er ist da nicht unbedingt direkt zuständig, aber kann sicher helfen. Einmal, wir würden gerne, wenn es dann die Baustelle, wir müssten hier auftauchen als Gnadenkirche. Das ist ja völlig selbstverständlich, ist doch ganz klar. Und eigentlich die Haltestelle, ich meine, da steht überall Gnadenkirche, wir sind halt dafür, dass man die umbenennt. Dass man sagt, ich steige bei der Gnadenkirche aus. Also ich würde gerne bis zur Gnadenkirche fahren. Können wir die Haltestelle nicht einfach in Gnadenkirche umtaufen, wenn man so will? Wir gucken mal, was möglich ist. Vielleicht kann die ACK unterstützen. Sind wir dafür, oder? Super, super, ja. Früher war man beim Hauptfriedhof immer richtig bei uns. Das klingt halt auch ein bisschen merkwürdig so, ja. Aber so war es eben früher. Ich habe dieses Schild, das hängt bei mir zu Hause natürlich im Wohnzimmer. Nee, aber das ist das Originalschild, das jahrzehntelang irgendwo hing. Vielleicht wissen manche, ich weiß noch genau, wo es hing. Ich habe es ja dort abgebaut und mitgenommen. Und fand es immer ein bisschen witzig, wenn man Parkplatz am Friedhof, das fand ich immer so ein bisschen nett, ja, Parkplatz am Friedhof. Kannst gerade wieder hinstellen, vielen Dank, Stephanus. Jetzt sind wir am höchsten Punkt hier zwischen Villingen und Schwenningen. Wir sind so froh und Gott sehr dankbar, dass wir hier eine Gemeinde errichten durften. Aber wie schon zu Recht gesagt, die Gemeinde, das Gebäude ist es nicht. Das geht alles, die Steine sind es nicht. Die lebendigen Steine, die sind es. Und da gehören viele von Ihnen und von euch dazu. Und wir sind gespannt, was Gott noch vor der nächsten Zeit. Stehen wir auf zusammen. Ich möchte, dass wir noch gemeinsam zwei Dinge tun. Einmal das berühmteste aller Gebete sprechen, das Vaterunser. Und dass wir danach dann, das wird alles dann noch alles erklärt werden, dass wir danach noch ein Lied singen, was das Glaubensbekenntnis ausdrückt. Auch etwas, was alle Kirchen vereint, auf der ganzen Welt, egal wie sie heißen. Aber zuerst lade ich ein, dass wir gemeinsam das Vaterunser sprechen und wirklich so viele Menschen heute hier und aus verschiedenen Ecken hergekommen, das ist ein Riesenzeugnis, auch vor der unsichtbaren Welt. Beten wir das doch von ganzem Herzen, Und wenn jemand sagt, ich glaube aber nicht an Gott, ich weiß nicht, ich habe damit Mühe oder so, vielleicht, willkommen hier, ja, jeder Atheist ist auch willkommen, kein Problem. Aber wir Christen beten es von ganzem Herzen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir bleiben